Wir haben schöne Grüße gekriegt aus Südafrika und aus Peru. Einmal von den Spalkes, die Missionarsfamilie, die in Kapstadt arbeitet. Von denen mit inzwischen 3 Kindern haben wir ein paar schöne Fotos gekriegt. Ich hänge die nachher ans schwarze Brett. Und fröhliche Weihnachten wünschen sie uns, schöne Grüße, und haben uns einen Kalender geschickt mit Fotos von ihnen und ihrer Arbeit. Und sie schreiben: Wir danken euch allen für dieses segensreiche Jahr und die Dinge, die durch euer Mitwirken in Kapstadt passieren konnten. Wir wünschen euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, viel Vorfreude auf alles, was das neue Jahr bringen wird. Alles Liebe und Gottes Segen aus Kapstadt, Marco und Justine mit Naomi, Noah und Leon. Noah, Entschuldigung. Genau. So, und die Peruaner haben uns ebenfalls geschrieben, Familie John, und zwar wie jedes Jahr mit diesmal einem Achtzeiler. Und sie bitten darum, dass der vorgelesen wird. Also lese ich jetzt den Achtzeiler aus Peru von Familie John vor. Ich versuche es mit richtiger Betonung vorzutragen. Mit Katze, Hund und einem Lama vor einem schönen Panorama. Aus einem Bergdorf, still und fern, grüßen wir zur Weihnacht gern. Schade, dass ihr nicht bei uns seid zu dieser hohen Jahreszeit. Wer wir sind, das wisst ihr schon. Aus Peru, Familie John. Immer wieder schön, die berühmten Reime von Familie John, die dort ein Krankenhaus gegründet haben. Für alle, die diese Arbeit noch nicht kennengelernt haben, kurze Erklärung, dass sie dort ein riesiges Anwesen bebaut haben mit einem Klinikum und Zahnklinik und Chirurgie und allem drum und dran für Indios, die im Bergland wohnen und ihnen eine medizinische Behandlung ermöglichen, kostenlos oder mit Gegenleistung, die sie erbringen können, und eben halt auch ein geistliches Zentrum, wo Gottesdienste gefeiert werden und wo gepredigt wird auf diesem Gelände. Soweit also dazu. Nächste Woche, also am Sonntag, den 4. Januar, wenn ich nicht hier bin, wird für diese beiden Projekte auch gesammelt. Also da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Wer das unterstützen möchte, das wird immer am ersten Sonntag im Monat bedacht, und da sammeln wir dann dafür und unterstützen diese Arbeit in Peru und in Südafrika.
Inzwischen haben Sie auch eine Schule.
Eine Schule auch noch, danke. Ja. Ja, was haben Sie nicht, ne? Radiostation und Schule. Also es wächst immer mehr. Ja, toll. Also es wächst immer mehr und es kommen immer mehr Leute, auch aus Europa, aus den USA, um dort freiwillig zu helfen. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, Bilder sehen und Filme gucken wollt, dann könnt ihr mal im Internet gucken unter Diospi Suyana. Diospi, also D-I-O-S-P-I, und dann Suyana, S-U-Y, Suyana. Da findet man eigentlich alles drüber. Okay, ich bin bei der Lektüre von der Vorgeschichte der Geburt Jesu auf die Familienliste gestoßen, die vorgeschaltet ist, bevor die Berichterstattung von Jesu Geburt beginnt, nämlich in Matthäus 1. Und diese Familienliste, diese Vorfahrenliste, enthält einen Namen, um den es mir jetzt noch geht in dieser Predigt für heute Morgen. Und dieser Name, das ist Ruth. Wir haben letzten Sonntag von Esther gehört, eine fantastische, interessante Frau, die eine Schlüsselrolle gespielt hat in der Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Und Ruth ist eine weitere faszinierende Frau, die in der Vorfahrenliste von Jesus vorkommt. Was schon ungewöhnlich genug ist, dass da überhaupt sehr prominent Frauen mit im Spiel sind in diesen Vorfahrenlisten, weil teilweise im alten Orient, in der altvorderen orientalischen Zeit, Frauen als Besitz der Männer angesehen worden sind. Und hier sieht man eine riesige Aufbrechung dieses Denkens, allein schon dadurch, dass es zwei Frauen gibt im Alten Testament, die ein eigenes Buch gewidmet bekommen haben. Und dieses ist nun dieses Buch von Ruth. Matthäus 1, da heißt es, Vers 5, Salmon wurde der Vater von Boas. Die Mutter war Rahab. Boas wurde der Vater von Obed, die Mutter war Ruth. Obed wurde der Vater von Isai und Isai der von König David. Hier ist also Ruth erwähnt. Boas wurde der Vater von Obed, die Mutter war Ruth. Und das ist für uns wichtig, weil der Autor Matthäus, der listet das nicht irgendwie nur zufällig auf oder weil er denkt, naja, das muss man so machen oder so, sondern er will damit etwas zeigen. Er will zeigen, dass nicht nur die Hirten, die Weisen, die Engel, der Stern, dass nicht nur diese ganzen Dinge, die Krippe, die wir am Heiligabend auch bedacht haben, ein Zeichen sind, ein Hinweis sind auf etwas ganz Besonderes, dass etwas ganz Besonderes passiert ist, dass etwas Neues in die Welt gekommen ist, dass etwas anders geworden ist in der Welt, nicht nur diese typischen Kennzeichen, sondern auch die Abstammungsliste, die Abstammungslinie dieses neugeborenen Kindes ist ein Hinweis darauf, dass etwas ganz Neues, etwas ganz anderes, etwas ganz Besonderes passiert ist in der Welt, was nicht vorher der Fall war und was auch nicht in der Weise der Fall sein wird. Er zeigt damit, Matthäus, der Autor, zeigt damit, dass dieser Jesus, dieser geborene, neugeborene Jesus, dass der aus der Abstammungslinie des Königshauses David stammt. Und eine ganz wunderbare, fantastische Frau, die dazu eine Schlüsselrolle gespielt hat, dass er aus der Abstammungslinie Davids nämlich kommt. Das ist die mit diesem Buch, ihr wisst schon den Namen, Petra. Nee, warte. Nein, das war ein Spaß. Nein, Ruth. Ruth. Eine wunderbare kurze Liebesgeschichte ist das. In der Zeit der Richter, etwa 1100 vor Christus, spielt diese Geschichte. Und sie ist vier Kapitel lang. Man kann sie in einem Rutsch relativ kurz durchlesen. Es ist eine wunderbare Geschichte. Und sie beginnt damit, dass das Leben einer der Hauptpersonen vor die Wand gefahren war. Und es endet in Wohlergehen und in einer riesigen Freude. Und das ist für uns die spannende Lektion, die wir, wenn wir das Ganze angucken, sehen können, auch für uns. Was machen wir, wenn wir unser Leben vor die Wand gefahren haben oder wenn es durch andere Umstände vor die Wand gefahren wurde? Wir können entweder, ja, was machen wir dann? Also wir stehen vor der Wand, es geht nicht weiter, wir sind in der Sackgasse. Also man kann entweder, man kann umkehren, das ist das, was anzuraten ist, dann kommt man raus und ist unter Umständen wieder frei, wenn man nicht in die alten Muster und schmerzlichen Erinnerungen wieder zurückkehrt. Aber man könnte umkehren. Was könnte man? Man könnte natürlich auch versuchen, über die Wand drüber zu steigen, klettern oder so Sprungfedern oder mit so einem Stab rüberspringen. Gibt es auch einen Bibelvers dazu, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das ist auch manchmal möglich. Ein Hindernis ist vor einem und man springt drüber und sagt, Herr, komm, gib mir Sprungfedern, lass mich da drüber kommen. Eine andere Möglichkeit ist die brutale Durchbrechen. Vielleicht nicht ganz so brutal, ein paar Steine wegnehmen und immer mehr Steine und dann einen Durchschlupf finden und durch die Mauer durchbrechen. Was auch immer für ein Bild wir jetzt haben, wenn wir an unsere Situation denken, in denen wir so das Gefühl hatten, wir sind in der Sackgasse gelandet oder ja, wir stehen vor einer Wand und kommen nicht weiter. Was auch immer wir für eine Idee haben, alle diese Bilder sind möglich und alle diese Bilder treffen auch im gewissen Sinne auf Ruth zu. Es ist das einzige Buch in der Bibel, das nur eine Geschichte enthält und die Geschichte ist noch nicht mal von einer Jüdin, von einer Israelitin, sondern Ruth ist eine Moabiterin. Und Moab, das war ein Land, das lag im heutigen Jordanien östlich des Jordans, gegenüber von Israel sozusagen, und das Land Moab war nicht sehr beliebt in Israel. Sie hatten ein nicht sehr gutes Verhältnis. In Moab wurde ein Gott verehrt, der hieß Chemosh. Chemosh war ein Kriegsgott und hat viele Opfer gefordert. Es ist davon auszugehen, dass sogar die eigenen Kinder diesem Gott geopfert worden und verbrannt worden sind. Und Moab war eben auch deshalb nicht sehr beliebt, weil sie Israel auch nicht sehr mochten und weil sie Israel auch nicht geholfen haben. Aber diese Moabiterin, Ruth, spielt eine Schlüsselrolle in der Heilungsgeschichte, in der Erlösungsgeschichte Gottes. Sie heiratete einen Israeliten. Und dieser Israelit, der war mit seinem Bruder und seinen Eltern eingewandert nach Moab wegen einer Hungersnot in Israel. Und sie stammten aus Judäa, genauer gesagt aus Bethlehem. Der Name Elimelech, seine Frau Naomi und die beiden Söhne Mahlon und Kilion. Elimelech war also Naomis Mann. Und dieser Elimelech ist kurz nachdem sie dann rübergesiedelt sind nach Moab gestorben. Das war natürlich total schwer und total schwierig. Auf einmal war Naomi Witwe. Die beiden Söhne waren noch da und sie heirateten Frauen aus Moab, eben die eine Orpa und die andere Ruth. Und sie lebten 10 Jahre lang zusammen in Moab mit der Schwiegermutter, mit Naomi. Dann starben Mahlon und Kilion auch. Warum, weiß man nicht. Vielleicht sind sie krank geworden, vielleicht ja, hatte einer einen Unfall. Aus irgendeinem Grund sind sie gestorben. Und jetzt waren sie alle Witwen. Muss man sich vorstellen. Also die Naomi war Witwe, Ruth war Witwe und Orpa. Sie war allein, Naomi war allein mit ihren beiden Schwiegertöchtern und alle drei hatten ihren Mann verloren. Also das kann man wirklich als ein Leben bezeichnen oder eine Situation bezeichnen, wo man in der Sackgasse steckt. Vor allem in der altorientalischen Kultur, in der es keine soziale Absicherung gab. Es gab keine Krankenkasse, keine Rentenversicherung, nichts. Und drei verwitwete Frauen. Sie waren eigentlich nach Moab emigriert, um ein besseres Leben zu finden, aber stattdessen fanden sie ein noch viel schwierigeres. Naomi ist mit den beiden allein. Sie ist in einem fremden Land ohne Hoffnung. Was sollte sie tun? Wie würde sie überhaupt überleben? Kann sie überhaupt überleben? Welche Möglichkeiten tun sich auf, um diese Mauer zu durchbrechen, zu überwinden oder umzukehren und in die Freiheit zu kommen von dieser schwierigen Situation? Sie überlegte sich die verschiedenen Varianten. Das ist auch gut, wenn wir überlegen, was sollen wir tun, wenn unsere Situation, unsere Phase, in der wir stecken, so das Gefühl vermittelt, ich bin irgendwie jetzt vor einer Wand. Dann ist es gut, verschiedene Möglichkeiten durchzuspielen. Und sie überlegte sich das, was könnte ich machen? Oh, auf den Feldern arbeiten, aber inzwischen war sie zu alt. Das ging nicht. Ja, dachte sie, ich könnte vielleicht heiraten. Aber auch das ging nicht mehr. Sie konnte keine Nachkommen mehr bekommen. Und man heiratete damals nicht aus einfach nur Verliebtheit oder um Zweisamkeit zu genießen, sondern man heiratete, konnte noch ein paar Tees ergänzen. Bei den Temperaturen her. Nein, also kleiner Scherz. Ist alles gut. Also sie heiratete, wenn, dann um eine Familie zu gründen. Man wollte Familie und Familie ging über alles. Familie war das A und O. So, und dafür war sie zu alt. Das heißt, sie konnte gar nicht mehr heiraten. Was sollte sie machen? Ihre Söhne, die konnten ihr auch nicht mehr helfen, weil die waren ja gestorben. Die letzte Variante, die ihr einfiel, war, ich gehe zurück nach Israel in meine Heimat, nach Bethlehem, und zwar allein. Vielleicht könnte ich dort etwas Land pachten. Ach nein, fiel ihr ein, das geht ja nicht. Mein Mann Elimelech, der hatte alles Land verscherbelt. Es gab gar kein Land mehr, das ich pachten kann. Sie ging in diese Richtung und sagte, ich muss zurück, aber sie war so verzweifelt, weil sie keine Perspektive und keine Zukunft für sich sah, dass sie nur noch dachte, vermutlich dachte sie, wenigstens kriege ich noch ein vernünftiges Begräbnis, weil da ja noch Leute sind, die mich kennen. Also sagt sie das den beiden Schwiegertöchtern und sagt, liebe Ruth und liebe Orpa, ich gehe zurück nach Israel und ihr könnt bei eurer Familie in Moab bleiben. Geht zurück und bleibt bei euren Familien. Verzweiflung und Traurigkeit und Ärger Man müsste hier auch ein ganz starkes Wort sagen, Bitterkeit, Verbitterung. Ich finde, das ist ein starkes Wort. So, aber hier passt es. Verbitterung sucht Einsamkeit. Wer bitter ist, der weiß um seine eigene Unerträglichkeit. Und der spürt das, dass andere das nicht aushalten bei ihm. Sie war verbittert. Sie hatte sich ein besseres Leben erhofft in Moab und es war noch viel schwieriger und schlimmer geworden. Und sie hatte ihren Mann und ihre Versorgung und die Schwiegertöchter und ihre eigenen Söhne hatte sie verloren. Sie war am Ende. Und deswegen sagte sie, mit mir, verzweifelten Frau, hält das kein Mensch aus, bleibt hier, ich trenne mich von euch, ich gehe. Finanziell war sie am Ende, geistlich war sie am Ende. Sie gab Gott die Schuld an dem Ganzen und sagte, das ist schon ein kleiner Vorgriff jetzt auf die nächste Predigt vielleicht. Sie sagte, als sie in Bethlehem ankam, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara. Mara heißt auf Deutsch bitter. Warum? Weil Gott bitter an mir gehandelt hat. Gott ist schuld an meiner Misere. Sie war also auch geistlich ziemlich bedient, finanziell am Ende und psychisch war sie fix und fertig. Also, das kann schon sein, vielleicht kommt das jemandem bekannt vor. Finanziell, geistlich und psychisch vor einer Wand. Tja, was macht man? Man spielt die Varianten durch, man überlegt, das könnte ich machen, das könnte ich machen, aber nichts geht, nichts geht. Was tut sie? Sie tut etwas vollkommen Menschliches und etwas vollkommen Normales. Sie wird verbittert. Sie ist verzweifelt. Sie sagt, der Herr hat bitter gehandelt an mir. Der Herr hat mich leer nach Hause gebracht. Voll bin ich hingegangen nach Moab und leer bin ich zurückgekehrt. Moab war eine einzige Sackgasse und Gott ist schuld. Und jetzt kommt die Wendung in der Geschichte. Die ist schon in Kapitel 1 zu sehen und das ist der Schlüsselvers auch für heute Morgen für uns. Wenn wir uns überlegen, wenn wir an Phasen denken, die wir hatten, wenn ich an Phasen denke, die ich hatte, auch vielleicht sogar in diesem Jahr und so Phasen ansatzweise gab es, nicht mit dieser starken Verbitterung, aber es gab Phasen, wo ich das Gefühl hatte, ich habe die Kontrolle verloren und das ging mir nicht gut. Wenn ich daran denke und überlege, was tut man und wie sieht man das im Nachhinein? Da passiert etwas ganz Verrücktes. Man ist also völlig menschlich, auch wichtig, dass Ruth und das auch sieht und dass Naomi das auch sieht, dass sie ihre Verzweiflung, ihren Ärger, ihre Wut sieht in sich. Aber Ruth lässt sich nicht abwimmeln. Ruth hält es aus bei einer verbitterten Person. Und Ruth sagt, dein Volk soll mein Volk sein, dein Gott soll mein Gott sein, ich bleib bei dir, ich gehe mit dir. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Ich weiß nicht, wann du zuletzt eine verbitterte, vollkommen frustrierte Person getroffen hast, wie schwer es ist, bei so einer Person zu bleiben. Ruth hat gesagt, nee, ich lass mich nicht hier abwimmeln, ich lass mich, bleib nicht zurück in Moab, ich komme mit. Wie schwer ist das, bei jemand Bitterem auszuhalten? Wie schwer ist das, bei jemandem, der verbittert ist, sich nicht anstecken zu lassen von der Bitterkeit? Wie schwer ist das, sich bei einem frustrierten, ich sage jetzt mal längerfristig frustrierten Menschen, sich nicht von dieser Frustration mit runterziehen zu lassen? Wie schwer ist das? Und ich glaube, es geht nur, wenn wir unsere eigene Frustration oder zumindest die Anlage dazu, dass wir auch frustriert sein können, die Anlage, dass wir auch verbittert sein können, die Anlage, dass ich selber auch verzweifelt sein kann, selbst wenn ich es im Moment nicht bin, wenn ich das wahrnehme und beobachte in mir selber, dann kann ich dem anderen Raum geben. So macht Gott es mit mir auch. So wie der Psalmbeter sagt, du stellst meine Füße auf weiten Raum mit der Verzweiflung und mit der Traurigkeit und mit dem Ärger. Gott stellt unsere Füße auf einen weiten Raum. Gott sagt, ich bleib bei dir. Und es ist menschlich normal, verzweifelt zu sein. Aber ich lass dich nicht fallen. Ich gebe dir Raum und ich bin bei dir. Das ist das, was in Form von Ruth geschieht, in Naomi und in ihrem Elend. Sie hatte eine Begleiterin gefunden, sie hatte eine Freundin gefunden, die ihre Schwiegertochter war. Und der Name Ruth bedeutet Freundin, Begleiterin. Und sie tut das, was Jesus später mal gesagt hat, als er sagte, eine größere Liebe hat niemand, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und Ruth entscheidet sich dafür, ihr Land zurückzulassen, ihr Volk zurückzulassen, ihre Familie hinter sich zu lassen und ihren Glauben hinter sich zu lassen an Chemosh, den Kriegsgott, und sich dem Gott Israels anzuschließen, bei Ruth zu bleiben und so ein geradezu versteckter Erretter zu werden für Naomi. Und es geht noch weiter, die Geschichte. Das ist ein Hinweis auf Jesus, so wie Jesus nachher der ewige Erretter ist für alle, die sich ihm anschließen. Und in Jesus hat Gott dir das zugesagt und sagt es dir frisch lebendig heute Morgen zu, ich lass dich nicht fallen, ich gebe dir Raum, egal mit dem, was da ist, auch an Seltsamkeiten in deinem Leben, ich gebe dir Raum, das wäre ja sonst auch gar nicht aufgeschrieben in der Bibel, sogar mit Schuldzuweisung gegenüber Gott gebe ich dir Raum. Du kannst ruhig mal auch mal schimpfen mit mir, sagt Gott. Ja, schimpf dir das ruhig mal von der Seele. Naomi macht das und sagt, ja, Gott hat mich bitter gemacht. Der ist schuld. Und Gott gibt dem Raum in Form von Ruth. Weil Ruth sagt, ich bleib bei dir. Ich gehe mit. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Dein Land ist mein Land. Ich gehe mit dir mit. Das hat Gott uns in Jesus für jeden Menschen, der das für sich nimmt und der sagt, ja, diesen Gott, dem will ich mich anschließen. Jedem Menschen hat er das zugesagt und sagt das heute Morgen dir zu. Wenn du das letzte Jahr nochmal Revue passieren lässt, oder vielleicht bist du jetzt aktuell gerade in einer ähnlichen Situation, finanziell, geistlich, familiär, verschiedene Beziehungssachen waren echt übel, waren echt am Ende bei Naomi. Aber Ruth sagt, ich bleib bei dir. Nochmal, ich will das nochmal wörtlich zusprechen und wörtlich sagen, in Vers 16 und 17. Aber Ruth sagte, dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich gehe nicht weg von dir. Denn wo du hingehst, gehe auch ich hin. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das war euer Trauspruch. Ja, der wird gerne als Trauspruch genommen. Wunderschön. Schön. Von drüben kommen, was meinst du mit drüben? Und deswegen, mein Volk ist dein Volk und mein Gott ist dein Gott, also dein Gott ist mein Gott, weil Fritz von Schlesien kommt. Toll, toll. Das ist ja eine wunderschöne Geschichte. Danke, dass du das gesagt hast, ja. Wunderbar. Und in Vers 17 will ich noch weiter anschließen, wo du stirbst, will auch ich sterben und begraben werden. Der Herr möge mir alles Mögliche antun, aber nur der Tod wird mich von dir trennen. Und diese Liebe zu Naomi und diese Hingabe, das ist eine Vorausschattung, das ist eine Vorschau auf die Liebe und die Hingabe, die Jesus zu uns hat und die Gott durch Jesus uns gezeigt hat. Und wenn wir vor so einer Wand stehen, oder wenn wir in so eine Sackgasse geraten sind, vielleicht nicht unbedingt jetzt aus denselben Gründen, aber aus ähnlichen Gründen oder anderen Gründen in diesem Jahr oder jetzt gerade drin sind und so fühlen, dann dürfen wir wissen, dann darfst du das heute Morgen wissen. Gott lässt dich nicht fallen, Gott gibt dir Raum mit allen Menschlichkeiten und Gott ist bei dir. Das hat er in Jesus bewiesen. Und deswegen ist Jesus auf die Welt gekommen. Jesus ist dieser verlängerte Arm Gottes, der uns persönlich besucht hat und uns das gezeigt hat, voller Güte, voller Erbarmen. Er gibt uns Raum. Und wir müssen nicht denken, das darf doch nicht sein. Doch, das darf sein. Weil Jesus uns die Gnade gebracht hat, weil Jesus uns die voraussetzungslose Annahme gegeben hat. Das darf sein. Und er bleibt und er ist bei uns und er lässt uns nicht fallen. Und das bringt uns, das bringt mich, wenn ich auf das Jahr zurückblicke, auch im Nachhinein, auch für gewisse schwierige Phasen, die ich erlebt habe, eine riesige Dankbarkeit und Freude, weil ich gemerkt habe, nach den schwierigen Phasen war ich eigentlich noch viel besser drauf als vorher. Also ich habe eine tiefere Freude gehabt, zum Beispiel aufgrund von gesundheitlichen Problemen, und hinterher war ich über jeden Tag umso dankbarer und habe jeden Moment umso mehr genossen und habe mich gefreut darüber. Nicht unbedingt so platt und oberflächlich, aber ich war tiefer in dem Moment und in dem Tag drin und habe mich darüber gefreut und bin mit diesem im Nachhinein, mit dieser schmerzhaften Phase praktisch, bin ich zu einer größeren Dankbarkeit gekommen und einer größeren Freude. Und das erleben wir auch bei Ruth in Kapitel 4, da kommt sie nämlich auch hin und ihre Schwiegermutter Naomi ebenfalls, wird sehr froh und sehr gesegnet und sehr dankbar, weil nämlich sie gerettet worden ist und weil ihr nämlich geholfen worden ist durch noch einen weiteren Menschen, der eine wichtige Rolle spielt, von dem wir später hören werden. Der versteckte und der verborgene ewige Erlöser tritt aber hier schon auf und man merkt schon, wie das eine Vorausschau ist auf diesen Gott, der dich, der mich nicht fallen lässt, der uns Raum gibt und der bei uns ist. Amen.